D-Radio Wissen. Early Bird.
Keinmal werden wir noch wach, heißer dann ist Schlagernacht. Heute Abend also Finale des Eurovision Song Contest. Ralf Siegel bleibt uns erspart, der ist schon ausgeschieden. Der hat ein Lied für San Marino geschrieben. Kann man auch mal machen. Deutschland wiederum hat sich quasi eingekauft, war von Anfang an im Finale gesetzt, weil die deutschen Fernsehsender mit am meisten zahlen. Und Österreich scheint im ESC-Fieber zu sein, erzählt unser Korrespondent in Wien, Stefan Oschwart.
Ja, die Stimmung in der Stadt ist voll auf ESC eingestellt. Es sind unglaublich viele Leute in der Stadt. Es gibt singende Gullideckel. Es werden gleichgeschlechtliche Ampelmännchen zum Verkaufsschlager. Also man kann sie als T-Shirt bekommen. Und auch andere Städte haben sich schon angemeldet, dass sie gerne solche Ampeln hätten. Es gibt Partys in der Stadt. Die Medien sind natürlich auch voll mit dem Thema ESC und allem, was da so drumherum eine Rolle spielt. Und neulich habe ich sogar in einem Park in meinem Außenbezirk, ich wohne ein bisschen außerhalb, gesehen, da steckte dann im Rasen auch so ein Herzchen mit ESC-Logo und da stand dann drauf, 12 points go to the Vienna Parks, und da fühlte ich mich dann verfolgt.
Ein Glück haben wir ein bisschen mehr Zeit, als nur zu sagen, ach, ganz Österreich ist im ESC-Fieber. Wie ist denn die Stimmung wirklich, wenn man so aufs ganze Land guckt? Ich meine, Österreich hat zwar jetzt eine Transe als Gewinnerin, aber da so in den Alpen, das gilt ja jetzt sexuell nicht als die toleranteste Nation.
Aber offensichtlich, das hat sie uns selbst im Interview gesagt, Conchita Wurst, sie sagt ja, es gibt tatsächlich Indizien dafür, dass es besser geworden ist mit der Toleranz. Man erinnert sich vor ein paar Monaten, da war es noch so, dass ein lesbisches Pärchen, das sich küsste, aus einem Café hier an der Ringstraße rausgeflogen ist. Es gab dann große Demonstrationen und so weiter und so weiter. Und politisch muss man auch sagen, da muss das Verfassungsgericht immer ein bisschen nachhelfen, damit der Gesetzgeber hier nachzieht für gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare.
Vielleicht kann der ESC ja dann doch irgendwas politisch tatsächlich bewirken. Also die Stadt tut viel, hast du schon gesagt, um Werbung für den ESC zu machen, zum Beispiel deine singenden Gullideckel, wobei ich das von der Marketing-Message irgendwie ein bisschen fragwürdig finde, Musik aus der Kanalisation. Aber Geld für Show und Unterhaltung rauswerfen, das wirft ja auch Kritiker auf den Plan.
Eigentlich hört man diese kritischen Stimmen gar nicht so. Das Gegenteil ist eher der Fall, dass sich zum Beispiel Hoteliers darüber freuen, dass es wirklich brummt, das Geschäft. Es kommen ja viele Leute nach Wien jetzt zum ESC und man kann annehmen, dass dieses Event auch darüber hinaus, sagt zum Beispiel der Betreiber des Veranstaltungsortes der Wiener Stadthalle, dass das auch darüber hinaus auch nachhaltig wirkt.
Wirst du heute beruflich gucken? Wenn ja, wo und wie?
Ich werde gucken, aber ganz privat. Ich werde mit meiner Frau und meinen drei Töchtern auf dem Sofa sitzen. Wahrscheinlich haben wir einen Rieseneimer Popcorn vor uns und machen uns ein schönes Bierchen oder andere Getränke auf. Und dann gucken wir, und meine Kinder, die dürfen dann auch ein bisschen länger aufbleiben. Ja, und dann schauen wir mal, wer am schlechtesten singt. Beliebtes Spiel. Wer liegt am meisten daneben?
Und was schätzt du?
Oh, schwer zu sagen. Ich habe heute mit meinen Kollegen schon drüber gesprochen. Also wenn man mal so ein Experiment machen würde und die ganzen Songs, sagen wir mal, der letzten 10 Jahre so nebeneinander und übereinander spielen würde als Audiospur, ob man dann die einzelnen Songs noch unterscheiden könnte. Ich finde, sie klingen fast alle relativ ähnlich. Das ist so ein Dance-Pop-Zeugs mit einer Hookline, die man aber irgendwie immer schon mal gehört hat. Also wirklich Überraschungen sind eigentlich kaum dabei.
Aber deine Vorbereitung mit Popcorn und Bier klingt professionell. Also kannst du auch sagen, wer gewinnt?
Also wenn es nach mir ginge, ich bin ja selber Musiker. Ich habe eine Klampfe, mehr als eine Klampfe zu Hause. Und ich stehe auf handgemachte Musik. Also wenn es nach mir geht, dann ist es der Australier. Der macht einen richtig coolen R&B-Song. Dieser Song hat eine Hookline. Das geht ins Ohr, das kann man tanzen. Macht gute Laune. Also wenn es nach mir geht, dann macht der Australier das Rennen.
Wir werden ihn gleich nochmal hören. Stefan Oschwart, unseren Korrespondenten in Wien. Er hat sich extra für uns ein bisschen Zeit genommen. Und er wird uns gleich erzählen, warum er die Tochter eines Völkermörders wie eine Hellseherin ansieht. Und warum Stefan in Ungarn als Vaterlandsverräter gilt. Ist noch nicht so schwer. Stefan Oschwart, unser Mann in Österreich, Ungarn und 10 weiteren Ländern, berichtet für D-Radio Wissen regelmäßig aus der Region. und wie das Journalisten eben so machen, meistens möglichst objektiv. Manchmal aber auch mit bissigen Kommentaren. Und so ein Kommentar, der hat Stefan so richtig Ärger eingebracht, nämlich ein Kommentar über die ungarische EU-Politik. Was war da los?
Mich hat geärgert als EU-Bürger, dass Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, immer gegen die EU wettert, aber mehr als 90% seiner Investitionen in seinem Land kommen aus der EU. Und das hat mich geärgert, dass auch meine Steuergelder von dort kommen und gleichzeitig wird man dann beschimpft. Und da habe ich dann einen wütenden Kommentar geschrieben und der wurde dann auch übersetzt, ging durch die ungarischen Online-Medien etc. etc. Und dann ging so eine Kampagne los. Dann hat die Regierung versucht, darauf zu reagieren. Ein Staatssekretär damals stellte sich ins Fernsehen, erzählte eine Menge Unsinn über mich. Also, dass ich das Land nicht kenne, dass ich kein Ungarisch kann, dass mein Vater zwar Ungar ist, aber ich doch sehr weit davon entfernt sei, positiv diesem Land und dieser Regierung gegenüber eingestellt zu sein. Man hat versucht, über die ungarische Landsmannschaften in Deutschland Druck auf Rundfunkgremien zu machen, damals beim WDR. Also Rundfunkrat, Intendantin damals wurden angeschrieben. Es gab den üblichen Shitstorm. Also das war schon auch so eine Welle. Und das ging eine ganze Weile. Und das hörte eigentlich erst auf nach einem Gespräch mit dem ungarischen Botschafter in Berlin.
Das alles ist jetzt so ungefähr 2 Jahre her. Es gab viel Ärger auch von der Europäischen Union zur Medienpolitik in Ungarn. Hat sich was getan mittlerweile?
Ich finde, nicht zum Guten. Also letzten Sommer hat Viktor Orban ja in einer Rede angekündigt, dass er eine Art illiberale Demokratie in Ungarn schaffen will, was immer das auch ist. Er hat gesagt, dass für ihn Vorbilder zum Beispiel Länder wie China sind oder Russland, die ja nun nicht gerade als Demokratien Vorbildcharakter haben. Er meinte das möglicherweise wirtschaftlich, aber natürlich klingeln da auch andere Assoziationen mit. Also ich finde, da ist man nicht auf einem guten Weg. Aktuell geht es um das Thema Todesstrafe, es geht um die Flüchtlingspolitik und da zeigt sich Viktor Orban nicht als jemand, der noch sehr auf dem Boden der europäischen Grundwerte ist.
Ausländische Journalisten, die haben ja ihre Auftraggeber in der Heimat und dadurch auch eine ganz gute Rückendeckung. So war es ja auch bei dir ungefähr. Wie sieht es denn mit den ungarischen Medien aus? Mit welchen Problemen haben die zu kämpfen?
Also entgegen dem Vorurteil kann man durchaus noch einiges schreiben und berichten. Es gibt ja auch noch einige Medien, die da sehr freizügig in der Hinsicht sind, auch die Regierung kritisieren. Also es gibt nach wie vor Clubradio, obwohl mit vielen wirtschaftlichen Problemen kämpfend. Es gibt noch den einen oder anderen Fernsehsender, der kritisch berichtet. Es gibt interessante neue Online-Projekte, wo sich Investigativjournalisten zusammengetan haben und eben schauen, was passiert zum Beispiel mit EU-Geldern, in welchen Taschen landen die. Also da tut sich durchaus einiges und eines dieser Projekte, adlarzo.hu, ist jetzt auch gerade mit dem Theodor-Heuss-Preis ausgezeichnet worden. Also das, finde ich, sind eher ermunternde Erscheinungen.
Du sagst selbst, sein Berichtsgebiet wird von vielen thematisch zusammengefasst in die Schlagwörter Krieg, Krise, Korruption. In Österreich hast du jetzt den Eurovision Song Contest, auch eine Art von Krieg vielleicht. Aber ist es denn schwer für dich, bunte Themen zu finden?
Nee, eigentlich nicht. Also mein Berichtsgebiet ist ja relativ groß. Es sind 12 Länder insgesamt, also fast der ganze Balkanraum. Das ist insofern interessant, weil wir da verschiedene Kulturen haben. Wir haben verschiedene Religionen. Wir haben unzählige Sprachen, die gesprochen werden. Deswegen haben wir auch ein großes Mitarbeiternetzwerk, sogenannte Stringer, die für uns in den jeweiligen Ländern auch arbeiten. Also die organisieren für uns Recherchereisen, die übersetzen für uns Interviews, die gucken, dass wir an Gesprächspartner rankommen. Die geben uns auch Tipps. Hier mit dem könntet ihr mal reden. Das sind interessante Leute. Und sammeln eben auch Schnipsel am Rande auf, die für einen Beitrag vielleicht zu klein sind, aber für eine Blog-Story eben noch groß genug.
In Srebrenica wird in diesem Jahr ein trauriger Jahrestag gefeiert. Vor 20 Jahren fand das Massaker dort statt unter Radovan Karadzic. Stefan Oswald hat dessen Tochter getroffen und die hat sehr überraschend reagiert. Im Juli 1995 sterben in Srebrenica 8000 Menschen. Das Massaker wurde unter der Führung von Ratko Mladic von der Polizei und serbischen Paramilitärs verübt, obwohl Blauhelmsoldaten vor Ort waren. Auch Radovan Karadzic, der damalige Präsident in Bosnien und Herzegowina, ist angeklagt, unter anderem für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Unser Korrespondent Stefan Oswald verfolgt den Fall für uns und er hat ein Interview geführt mit der Tochter von Radovan Karadzic. Uns hat er erzählt, wie das für ihn war.
Das war eine ganz spannende Geschichte und es hat auch eine Vorgeschichte. Es war erstmal gar nicht so einfach, sie zu kriegen. Also wir haben es auf verschiedene Arten versucht. Unsere Mitarbeiterin in Sarajevo, eine bosnische Muslimin, hat es versucht, über die Partei an Sonja Karadzic ranzukommen. Das war schwierig. Dann musste ein Kollege aus Belgrad einsteigen, ein Serbe. Und siehe da, auf einmal öffneten sich die Türen. Also offensichtlich spielen ethnische Kategorien da doch noch eine Rolle. Und dann sind wir da zum Interview gefahren nach Pale, also ihrem Heimatort, wo früher auch ihr Vater Radovan Karadzic quasi seinen Regierungssitz hatte. Und dann begegnet einem eine Frau mit hochtupierten, rot gefärbten Haaren, sehr viel Schminke im Gesicht, Fingernägel aus dem Nageltempel, nehme ich mal an. Also so jemand, der eine Ausstrahlung hat. Meine erste Assoziation war: Huch, jetzt legt sie mir gleich die Karten und guckt in die Kristallkugel. Ja?
Okay, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Also das war meine erste Assoziation zu Sonja Karadzic. Und dann antwortete sie sehr professionell auf die Fragen, die ich ihr gestellt habe. Wir haben eine Stunde lang miteinander gesprochen. Ich habe es wirklich auf alle nur erdenklichen Arten versucht, sie irgendwie zu knacken. Ich habe ihr zum Beispiel ein Video gezeigt, dass die Täter selbst aufgenommen haben, dass die Erschießung bosnischer Zivilisten zeigt. Da hat sie ein bisschen drauf reagiert, aber da kam dann auch, das waren ja Serben aus Serbien und nicht unsere aus Bosnien. Und man weiß ja auch gar nicht, wie da die Kommandostrukturen waren, etc. etc. Auch mit dem hippokratischen Eid habe ich versucht, sie zu kriegen. Ihr Vater ist ja Psychiater, die Mutter ist Ärztin, sie ist Radiologin. Und der hippokratische Eid, den ja jeder Arzt ablegt, der sagt ja, man muss Gutes tun für die Menschen. Und sie sagte, ja, wir haben als Ärzte sehr viel Gutes für die Menschen getan. Das hat Radovan Karadzic, der ja in Den Haag vor dem Kriegsverbrechertribunal derzeit steht, im Herbst wird das Urteil erwartet, auch gesagt, wir haben Gutes getan. Das klingt schon sehr zynisch aus dem Munde eines Mannes, der mutmaßlich für ethnische Säuberungen, für Massaker, für die Belagerung von Sarajevo zuständig ist, mit vielen, vielen Toten und Opfern, auch Menschen, die natürlich ganz tiefe seelische Wunden tragen, wenn sie es denn überlebt haben.
Ja, das ist schon krass. Also du zeigst ihr ein Video, auf dem tatsächlich Menschen gefoltert und erschossen werden. Und dann kommt so ein Spruch wie, das ist nicht unsere Schuld.
Ich verstehe das auch, warum sie so reagiert. Also wenn sie die Schuld ihres Vaters anerkennt und wenn sie sagt, ja, sie hat auch Zweifel, dann erkennt sie ja automatisch auch ihre Schuld mit an, weil sie ja die Pressesprecherin ihres Vaters war. Sie hat einen Propagandasender betrieben von Pale aus. Also sie ist, wenn man so will, dann auch die Schreibtischtäterin.
Nicht alle gehen so mit der Schuldfrage um. Die Tochter von Ratko Mladic, die hat sich erschossen.
Richtig, die hat sich erschossen und zwar mit der Pistole ihres Vaters. Und es gibt noch einen anderen Serben, den werde ich auch noch interviewen. Jovan Mirilo, der stammt aus Šid, einem Ort, das als Hochburg der serbischen Radikalen gilt, an der Grenze zu Kroatien. Und der hat eben jenes Video zugespielt bekommen von dem Kameramann, einem Mitglied dieser Paramilitärs, der Skorpione, und hat dafür gesorgt, dass dieses Video nach Den Haag gelangte und auch in die serbische Öffentlichkeit. Und das hat dort eine sehr intensive Diskussion vor 10 Jahren ausgelöst. Und er hat seinerzeit in Österreich Asyl beantragt. Das ging lange hin und her. Die Österreicher versuchten auch, ihn am liebsten loszuwerden. Das war ihnen unbequem. Mittlerweile ist er anerkannt als Flüchtling. Wo er lebt, das mag ich nicht sagen, denn auf ihn ist ein Kopfgeld ausgesetzt von einem Vater des Kommandeurs dieser Skorpioneinheit. 5 Leute sind verurteilt worden zu Gefängnisstrafen in Serbien. Und es gibt eben dieses Kopfgeld, das auf Jova Medilo ausgesetzt wurde.
Sagt Stefan Oschwart, unser Korrespondent, auch auf dem Balkan, und er arbeitet weiter an der Story. Im Juli, zum 20. Jahrestag des Massakers in Srebrenica, wird es dazu ein großes Internetprojekt geben. Wenn es soweit ist, gibt es den Link auf jeden Fall bei uns, deradiowissen.de. Und damit danke an Stefan Oschwart, stationiert in Wien, wo er heute mit Popcorn und Bier den Eurovision Song Contest guckt.
Die Radio Wissen. Early Bird.